Inklusiver Leben, ein Podcast der Projektgruppe Inklusion Eppelheim. Die Projektgruppe Inklusion Eppelheim ist eine rein ehrenamtliche, von der Stadt Eppelheim unterstützte Aktionsgruppe. Wir streben die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen in allen Lebensbereichen an. Mehr über uns auch unter www.eppelheim.de, Familie, Kultur, Inklusion. Mein Name ist Siegfried Köhler. Ich begrüße Sie zur Folge 3. Sie ist eine überaus erfolgreiche Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin, mehrfach ausgezeichnet, erhielt unter anderem das Bundesfilmband in Gold und den Ernst-Lubitsch-Preis. Sie spielte, um nur einige wenige Rollen zu nennen, in 1 plus 1 ist 3, die Sophie im Film Der Mädchenkrieg, Luise Kautsky im Film Rosa Luxemburg und natürlich auch die wunderbare Frau Siebenstein in der gleichnamigen Kultserie. Inzwischen ist die Schauspielerei in den Hintergrund getreten. Ihr professionelles Engagement gilt seit einigen Jahren Menschen mit Behinderung. Sie lebt in Zürich, ist dort Vizepräsidentin und Projektleiterin des Vereins Leben wie du und ich. Hallo und herzlich willkommen, Adelheid Arndt.
Hallo.
Hallo, Frau Arndt. Ehe wir ins Gespräch kommen, ein Hinweis an die, die uns gerade zuhören. Frau Arndt nimmt von Zürich aus, ich habe es ja eben erwähnt, dort lebt und arbeitet sie, am Gespräch teil. Während ich im selbsternannten Herzen der Kurpfalz in Eppelheim bin, also von Eppelheim aus spreche. Das heißt, wir führen unser Gespräch per Videokonferenz. Frau Arndt, wenn wir schon bei regionalen Bezügen sind, bei Ihrer Vorstellung habe ich noch eines gar nicht erwähnt. Es gibt ja eine Verbindung zu unserer Ecke. Sie sind in Heidelberg geboren und dort auch, wenn ich richtig recherchiert habe, zur Schule gegangen. Empfinden Sie Heidelberg auch heute noch als Ihre Heimatstadt?
Ja. Also ich bin ja genauer gesagt dann in Neckargemünd aufgewachsen, musste also immer zur Schule nach Heidelberg fahren. Bin in das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium gegangen, gab noch nicht so viele Mädchen damals in so einer Schule. Und ich merke es eigentlich immer daran, ich bin ja dann wirklich, habe ja in vielen Ländern gelebt und bin viel rumgekommen, aber wenn ich mit dem Zug fahre und es kommt diese typische Gegend, so Mannheim, Heidelberg, und man sieht diese Hügel da, also im Vergleich zur Schweiz sind es ja Hügel.
Und, kann man so sagen. Ja,
ja, und dann kriege ich so ein ganz bestimmtes Gefühl im Bauch. Und das ist, glaube ich, Heimatgefühl.
Das ist Heimatgefühl, ja. Ja, die meisten sagten ja auch, Heimat ist eine gefühlsmäßige Geschichte, nicht unbedingt eine regionale oder mit Tätigkeit verbunden. Und dann geht es Ihnen da auch so. Humanistische Gymnasium, habe ich richtig rausgehört. Wahnsinn. War das wichtig, humanistisches Gymnasium?
Für meine Eltern war das sehr wichtig. Ich bereue das nicht, weil es war ja noch ganz klassisch. Kunst spielte eine große Rolle und alte Sprachen habe ich komischerweise auch sehr gerne gemacht. Ich glaube, ich war da schon am richtigen Ort. Ja.
War es der richtige Schulort?
Okay. Ja, ich war natürlich eine sehr bewegte Zeit und es gab dann eine unglaubliche Revolte genau in dieser Schule, ne? Also, da waren wir ja noch klein, aber 68 und so, das haben wir schon mitgekriegt, ja. Und dann brach eigentlich alles auseinander, ja.
Ja, in Heidelberg ging schon auch ein bisschen was ab, ja. Es ist nicht ganz so mein Jahrgang, aber CA-Besetzung und all die Dinge, aber das wollen wir nicht weiter vertiefen. Wir haben heute ein anderes Schwerpunktthema, aber ich wollte doch ein bisschen den Bezug herstellen.
Doch, der ist da. Ja, der ist da.
Entschuldigung, vielleicht fragt sich der ein oder andere Eppelheimerin und Eppelheimer, ja, das ist ja ganz prima und Adelheid Arndt ganz toll, aber mit Heidelberg, Eppelheim, es ist die Region, die da auch ein bisschen eine Rolle spielt. Obwohl ich mir denke, Eppelheim ist Ihnen wahrscheinlich nicht so ganz so vorgekommen.
Aber ich natürlich weiß ich, also wo es liegt und weiß, was das heißt, Eppelheim, aber ich habe keinen direkten Bezug dazu. Das nicht. Nee.
Gut. Schönen Dank erstmal. Bevor wir zum Thema Selbstbestimmung, Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung kommen, erlaube ich mir doch noch eine Frage, oder wenn Sie mir das erlauben, eine Frage zu Ihrer Karriere als Schauspielerin zu stellen. Bei der Kurzvorstellung vorhin habe ich vier Filme mal beispielhaft erwähnt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das auch mit die sind, wo Sie ganz besonders stolz drauf sind oder wie auch immer, rückblickend betrachtet. Was sind denn Rollenfilme, wo Sie sagen würden, ja, bin ich ganz besonders stolz drauf, weil toll gelungen, weil vom Ausdruck her passend und auch für mich als Schauspielerin stehend?
Die Auswahl ist schon ganz gut. Also es
Schon
gibt auch
ganz gut.
ein paar andere Filme. Ich habe ja dann auch so ein bisschen international Filme gemacht, also einen englischen Film gemacht, einen italienischen Film und so. Das war für mich auch wichtig, dass ich so zur damaligen Zeit war das noch ganz schwer, als Filmschauspielerin aus Deutschland rauszukommen. Und das wollte ich immer. Aber die Filme sind schon, die Sie genannt haben, sind schon wichtig und die berühren auch schon dieses Thema Selbstbestimmung, weil ich eigentlich bei diesen, also vor allem bei Siebenstein, aber auch bei 1 plus 1 gleich 3, habe ich immer mitgearbeitet, auch schon am Drehbuch und auch bei Siebenstein, nicht immer sehr erwünscht, habe ich mich eigentlich permanent eingemischt und mitgestaltet und würde heute sagen, der Erfolg dieser Produkte war auch dem geschuldet, dass ich da die Linie mit
Dass Sie sich
vorgegeben habe.
deutlich eingebracht haben, sich deutlich einbringen, selbstbestimmen. Ich denke, wir werden nachher nochmal vielleicht näher drauf zu sprechen kommen. Ich würde jetzt gerne den Übergang herstellen zu Ihrem jetzigen oder schon seit Jahren dauernden Engagement. Sie konzentrieren sich ja nun seit einigen Jahren hauptberuflich und wohl auch ehrenamtlich auf ganz andere Projekte. Sie sind, wie eingangs schon angesprochen, Vizepräsidentin und Projektmanagerin der in Zürich beheimateten Organisation bzw. Verein Leben wie du und ich. Mögen Sie ein paar Worte zu diesem von Ihnen mitbegründeten Verein sagen?
Ich meine Verbindung zur Schweiz ist schon sehr lange. Also ich bin schon ganz jung in die Schweiz gekommen, habe nach in Zürich Theater gespielt und habe dann da meinen ersten Mann kennengelernt, habe einen richtigen Zürcher geheiratet und so weiter. Also die Verbindung zur Schweiz, die geht schon weit zurück. Das Projekt wurde gegründet 2012. Als in der Schweiz eine Alternative, so hieß das auch, Alternative zum Heim eingeführt werden sollte. Und als das staatlich verankert werden sollte, nach einer langen Pilotphase, war ziemlich klar, dass die ganzen schwerbehinderten Menschen da rausfallen werden aufgrund von zu geringem Budget. Und da wir vorher schon einen kleinen Verein gegründet hatten in der Schweiz, haben wir gesagt, so jetzt ist der Moment gekommen, jetzt muss man was tun. Jetzt muss man wirklich gucken, dass dieses gute Anliegen nicht scheitert. Ja. Und da wir so viel Vorerfahrung hatten und ich auch vor allem internationale Erfahrung mit Assistenz, da reden wir ja später noch drüber,
Ja.
da wussten wir, was es braucht. Wir haben dann also großes Glück gehabt, haben Wohnungen gekriegt mitten in Zürich von einem ganz engagierten Mann, der da ein großes Wohnprojekt gemacht hat und unbedingt behinderte Menschen im Projekt haben wollte. Also nicht als Letzte, sondern als Erste.
Ja.
Und dann haben wir vier ganz unterschiedliche Wohnungen gekriegt, die verteilt waren auf diese Überbauung, könnte man sagen. Wir konnten ein Arbeitsatelier, so haben wir es genannt, also künstlerische Arbeitsplätze gründen da an diesem selben Ort. Und wir konnten, und das war eigentlich das Herzstück, was fehlte in der Umsetzung, war die Unterstützung bei diesen ganzen Arbeitgeberaufgaben, heißt es in der Schweiz. Also die Menschen kriegen Geld, können da selber Menschen anstellen, die ihnen assistieren, aber sie kriegen kein Geld für die ganze Organisation und das Management. Und da wussten wir, wenn das nicht kommt, wie zum Beispiel in den schwedischen Modellen oder in den amerikanischen, dann wird es scheitern. Die Menschen werden das einfach nicht schaffen, die meisten nicht, eine kleine Unternehmung zu leiten mit Mitte 20 oder was, ja. Und haben dann ganz schnell auch nach außen immer getragen, das kann niemand, können auch nicht behinderte Menschen nicht. Und dieser Zwang dazu, der im Gesetz vorgegeben war, also das ist die Schweizer Variante, der ist nicht richtig, ja. Also Menschen können vielleicht keinen Betrieb leiten, ich könnte es wahrscheinlich auch nicht. Würde wahrscheinlich zu chaotisch. Und können trotzdem sagen, wie sie gerne leben möchten. Ja? Und jetzt heute, wo die UNO-Konvention gekommen ist und so, jetzt wissen wir ja, dass das ganz wichtige Bausteine sind für Selbstbestimmung. Die Wahl, wie man leben möchte, wo man leben möchte, wer einem hilft, assistiert, betreut, was weiß ich, pflegt. Und das, ja, also für mich ist das eine der großen Bewegungen, Freiheitsbewegungen, wie die Frauenbewegung, wie die Bewegung der schwarzen Menschen. Also, und für die habe ich schon immer ein Faible gehabt.
Ja, man hört es auch raus, da kommt das Engagement voll durch. Ich habe auch rausgehört, da gibt es internationale Beziehungen. Also ich weiß auch von der
Ja.
Beschäftigung vom Thema her, in den USA war das, meine ich, die People First Bewegung, die auch solche Formen gefordert hat, sogar im Vorausgehen. Da ging es mir um die Emanzipation schwarze, weiße, Black Panther und andere, die Emanzipationsbewegung der Frauen. Alles hat sicherlich eine Rolle gespielt.
Also Independent Living ist ja auch so
Genau,
eine, kam
Independent
ja
Living.
auch nachher, wie nachher die Studentenbewegung, also aus der kalifornischen Ecke, ja.
Genau.
Und hat in Europa dann ja schon auch Fuß gefasst, wenn auch fast immer als Nische. Also wirklich die ganze Gesellschaft umzustellen und zu sagen, Menschen mit Behinderung können so verschieden leben wie alle anderen Menschen auch. Da sind wir natürlich noch lange nicht, aber seit es politisch gesehen diese ganzen Diversity-Diskussionen gibt und die vielen, vielen kleinen, viel kleineren Gruppen, die aufbegehren und sagen, so jetzt Moment mal, jetzt reicht's aber, ne? Die
Ja.
behinderten Menschen sind, gibt es in allen Gruppen, Frauen, Männern, lesbisch, Dings, alles, über, ne? Das ist
Also
also
sehr, sehr
große
offen.
Gruppe, ja.
Die Entdeckung
Und
der Vielfalt, ne? Ja,
ja,
Entschuldigung.
und ich denke, da seitdem gibt es mehr Verständnis. Als wir gestartet haben, und ich bin ja für Öffentlichkeitsarbeit aufgrund meiner Vorgeschichte zuständig und für Kunst und für alles Künstlerische und so weiter in dem Projekt, also die Menschen waren begeistert, die normalen Menschen, also vielleicht jetzt nicht alle, aber die Jungen, gerade von den jungen Menschen kam ganz viel Begeisterung. Wow, das ist ja toll. Jetzt können die endlich da leben und wir würden sie gerne kennenlernen und würden gerne euch kennenlernen und eine große Selbstverständlichkeit. Also wir hatten Interviews am Anfang, da hat dann die Journalistin in der WG, es gibt eine Wohnung, die ist eine WG, und da hat die Journalistin zu den nicht behinderten Menschen, die da leben, gesagt, ja, also Sie sind ja an der Universität und studieren Psychologie, war die eine. Ne? Da ist es ja wahrscheinlich für Sie ein bisschen leichter, hier zu leben mit den Behinderten. Und dann hat die Studentin gesagt, was? Wie? Hat sie gesagt, also ich habe eine Wege gesucht, dann habe ich die Anzeige gesehen, dann habe ich die Leute hier kennengelernt, habe gedacht, oh, die sind aber cool und nett. Und dann bin ich hier eingezogen. Also, das
Ganz
hat mit
normal, wie das so
meinem
ist.
Studium überhaupt nichts zu
Egal ob
tun.
behindert oder nicht behindert. Ja. Das erinnert mich, wie Sie das so erzählen, Frau Arndt, das erinnert mich ein bisschen. Kommt auch immer so ein bisschen Begriffen daher. Aha, junge Menschen behindert, das muss was Psychologisches sein. Ja? Irgendwie was Besonderes muss man erfassen. Oder auch heilpädagogisch die jungen Menschen ob mit Mehrfachbehinderung oder wie auch immer. Die sind nicht krank und geheilt werden müssen,
Nein.
sondern die leben, haben ihre Vorstellungen und dann bedarf es vielleicht an der einen oder anderen Stelle gezielter oder guter Assistenz. Aber natürlich, ich glaube, da stimmen wir wahrscheinlich auch überein, so höre ich das jetzt raus, Assistenz nicht im Sinne von an die Hand nehmen und hinführen, sondern stärken, um eigene Möglichkeiten zu finden.
Ja,
Ja,
sein eigenes Leben.
eigenes Leben zu gestalten. Und Wohnen ist natürlich ein total wichtiger Baustein neben Arbeit, Bildung, auch sich in Freizeit
Ja.
zivil oder sich bewegen. Ich würde aber gern, Frau Arndt, auf eines, Sie haben gerade angesprochen, Sie sind für die Öffentlichkeit zuständig, vom Hintergrund her künstlerische Prominenz. Wenn ich jetzt so salopp sage, von der Bühnenakteurin zu Akteurin in Sachen Inklusion, passt das erstmal? Ja, von der Bühnenakteurin zu aktuellen Sachen Inklusion. Ja. Wenn, also wie gesagt, so salopp formuliert, interessant dabei, aus meiner Sicht, wie hat sich das denn bei Ihnen so entwickelt? Wo ist Ihr Antrieb, Ihr Impuls jetzt in dieser, in diesem Bereich der Unterstützung, bei der Verselbstständigung, bei der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung, so eine Aufgabe wahrzunehmen? Denn Sie machen das ja auch professionell, das ist ja nicht Ehrenamt, ja, oder nicht nur reines
Also
Ehrenamt.
die Projektleitung, das ist nicht Ehrenamt. Der
Das
Verein natürlich schon, aber die Projektleitung nicht. Ja, das ist interessant. Viele wissen ja aus der Presse und aus dem, was über mich geschrieben wurde, dass ich eine schwerbehinderte Tochter habe. Die Johanna.
Johanna, ne?
Ja,
Ja,
und
Sie
die.
haben mir erlaubt, im kurzen Vorgespräch es auch anzusprechen. Ja,
Ja.
schön.
Und das Interessante ist aber, dass ich mit 18, als ich aus der Schule kam, dann Abi hatte, bin ich nach Schottland gegangen und habe mit behinderten Menschen gearbeitet. Ein Jahr lang, ja. Und habe eigentlich mir überlegt, ob ich das nicht beruflich machen will. Und habe dann ein Riesending gemacht, wie das auch so ein bisschen typisch war für die Zeit. Bin zurückgekommen, habe dann an der Freien Universität in Berlin angefangen, Ethnologie zu studieren, habe gedacht, ich könnte vielleicht noch irgendwelche fremden Völker entdecken und durch die Welt reisen. Alles sehr naiv. Und dann habe ich nochmal eine Wende gemacht nach der Zwischenprüfung und habe gesagt, ich werde Schauspielerin. Ich habe eigentlich relativ spät angefangen. Diese frühe Zeit, wo ich unheimlich Freude hatte an der Arbeit mit behinderten Menschen. Und dann dieses viel später, wo ich eine behinderte Tochter, also eine, ne, Tochter mit Behinderung bekommen habe, da habe ich oft gedacht, ah, das war aber doch schon nicht nur die Tochter, ja. Also da war schon noch irgendwas anderes, ja.
Ja, das Interesse und die Energie. Diese
Ja.
Geschichte in Schottland, das war wie geartet? Vielleicht noch ein Satz dazu.
Das
Was
war ein Camp Hill. Ein Camp Hill, das
Camper.
ist so eine internationale, anthroposophisch orientierte, also gibt es in allen Ländern und
Damals ja sehr diskutiert, das Prinzip Camper. Ich erinnere mich, gab es, glaube ich, ein Buch dazu, ja, und kein
ja.
Pädagogikstudium, ohne sich mit Campbell auseinanderzusetzen. Ah, das ist interessant.
Naja, es war eben, also heute kann man da auch einiges dagegen sagen, vielleicht manches ist ein bisschen stehen geblieben, aber als die dies gegründet haben, gab es kein Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung. Also die
Ah, das
waren ganz früh dran mit
waren
ihren
Pilotgeschichten.
Dorfgemeinschaften und mit ihrem, und alle Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen gingen in die Schule. Und also da gab es ganz viele Elemente, die waren absolut revolutionär und früh, ganz früh, ja. Ja. Und vieles ist übernommen worden von anderen. Viele Elemente sind übernommen.
Ja, Frau Arndt, ich würd gern auch auf so aktuelle Prozesse und aktuelles Geschehen rund um Selbstbestimmung und Inklusion kommen. Ich denke mal, neue Lebens-, Arbeits- und gerade auch Wohnformen für Menschen mit Behinderung, Sie haben es angesprochen, natürlich zielend auf mehr Selbstbestimmung. Da was Neues zu entwickeln, heißt ja auch mit den bestehenden Verhältnissen und den bestehenden Angeboten nicht zufrieden zu sein. Verteidiger des Status quo und auch und Inklusionskritiker, die gibt es ja nun auch, die sagen oft, ich denke, das ist bei Ihnen in der Schweiz nicht sehr viel anders als bei uns. Was wollt ihr denn? Gibt doch jede Menge Extra- und Sondereinrichtungen wie Heime, Sonderschulen und Werkstätten für Behinderte. Gibt extra Berufe, die Sonderpädagogen, die Heilerziehungspflegerinnen und Pfleger. Was wollt ihr denn eigentlich? Ist doch alles gut versorgt und wir geben eine Menge Geld dafür aus. Was sagen Sie denen?
Ja, ich bin so vom Typ her bin ich immer so ein bisschen frech. Also ich sage, weil ich es auch schon so oft gehört habe, ich sage dann, Ja, das kann alles sein. Das hat sicher alles einen Sinn, auch historisch gewachsen und so weiter. Aber die Menschen wurden nie gefragt. Sie hatten nie wirklich die Wahl. Ja. Und wir können nicht sagen, ja, das ist doch alles wunderbar und die sind da wunderbar aufgehoben. Schwerstbehinderte Menschen sind nie wunderbar aufgehoben in den Heimen, weil einfach das, was die brauchen, überschreitet das, was da ge also gegeben werden kann. Ganz egal, wie gut die Menschen da arbeiten und was sie auch alles gut machen wollen, sie haben gar nicht die Kapazität, auf also Mensch mit schwerer Behinderung einzugehen. Und ich finde aber das Entscheidende, dass sie nicht gefragt werden und keine Wahl haben und dass man natürlich aus ganz historisch gewachsenen Gründen Heime gegründet hat. Und man hat ja einiges gemacht vor 100 Jahren oder 150, was heute nicht mehr so wahnsinnig gut ist, ne? Und ich finde, insofern könnte man auch ganz grundsätzlich darüber nachdenken. Es gibt in der Schweiz einen Kanton, die haben uns besucht im Projekt und die haben wirklich gewagt, und zwar vom kantonalen Sozialamt aus, in die Heime zu gehen und zu fragen, wer denn hier bleiben möchte, wohnen möchte, leben möchte, wenn es eine Alternative gibt. 70% der Menschen haben gesagt, ich nicht. 70%. Und das haben die veröffentlicht. Und das fand ich so mutig, ja.
Ja.
Und also so, ich war total, habe gedacht, das sind ja eigentlich die man immer angreift, die staatlichen Stellen und so weiter, ne?
Man ist in der Mehrheit plötzlich, ne?
Und dann haben sie gesagt, ja. Also da haben wir doch einen Grund, jetzt neue, andere Formen zu entwickeln, ja.
Ja, das ist ja auch ein Ergebnis oder ein Eindruck, den kriegt man auch hierzulande, sicher auch in anderen Ländern. Wenn es Umfragen gibt, ich meine mich zu erinnern, dass die Lebenshilfe immer mal wieder Nachfragen startet über an Menschen und deren Angehörige, Menschen mit Behinderungen. Und da sind es auch ganz überwiegend, will man normal, Anführungszeichen, arbeiten, vor allem normal wohnen, auch starten können. Auch nicht unbedingt, wenn es ein neues Wohnangebot gibt. So, jetzt machen wir aber auch mal eine WG oder irgendwas Neues. Auch das nicht als die Heime ablösen, als fertige Geschichte, sondern ja, um mit Eigenständigkeit ins Leben zu kommen, die Form für sich zu finden. Da gibt es ganz überwiegende Rückmeldungen, wenn man die Betroffenen fragt. Ja,
Also
interessant.
die WG, ne, was Sie ansprechen, die WG ist ja auch eigentlich eine Zwischenform. Man kann ja auch sagen, also wir haben jetzt einfach wahnsinnig Glück gehabt, weil wir haben die Wohnung wählen können. Nicht total, aber der hat schon
Ach, mit
mitgeredet.
dieser
Ja,
Auswahl.
aber wir konnten eine Single-Wohnung nehmen, eine für zwei Personen, zwei Wohnungen, wo zwei oder vielleicht auch drei, aber eigentlich zwei Personen drin wohnen und eine WG-Wohnung. Wir sind ein kleines Projekt, also ein Modellprojekt, wirklich. Wir haben wirklich ein Modell entwickelt. Und dann haben wir gesagt, na ja, das sind ja eigentlich die Lebensformen von gerade so Menschen zwischen 20, 35, so, ne? Und dann hatten wir wirklich das Glück, dass auch solche Menschen kamen. Also es kam der Ende 30-jährige schwerbehinderte Mann, der gesagt hat, WG oder Zweier bloß nicht, ja? Ich will ihn jetzt nach dem Heim, will ich
Jetzt für mich
in
sein.
die Wohnung, ich will niemanden mehr sehen, ich mache auch nicht mehr die Tür auf, so ungefähr. Ja. Und dann gab es das Paar, wir hatten ein Pärchen, ein Pärli, wie es in der Schweiz heißt. Da war sie behindert, eine fortschreitende Muskelkrankheit, oder ist es, und der Partner nicht behindert. Die konnten vorher in dem Heim, mussten die in einem Zimmer wohnen und das Heim wollte das eigentlich auch nicht und so. Und jetzt konnten die ein Leben als Paar beginnen. Die waren, also wie, die konnte man kaum noch ansprechen. Die waren im siebten Himmel, ja. Und dann hatten wir die WG, ja. Also, und meine Tochter, die da ja auch lebt, die hat ja nie lange, also die hat eigentlich nie in Heimen gelebt, ist als einzige von unseren Projektteilnehmenden eben inklusiv aufgewachsen. Das
Und
war dann auch sehr interessant, weil wir dann den Unterschied sehen konnten,
wenn ich
ja.
zwischendurch fragen darf, die WG, die Sie angesprochen haben, ist das eine inklusive, eine gemischte WG? Menschen.
Ja, auch gemischt, ja. Das ist in der Schweiz wirklich eine Sensation. Ja, also unser ganzes Projekt ist eine Sensation.
Sensation.
Aber das, ja, total. Also wir arbeiten ja jetzt ganz eng mit den kantonalen Stellen zusammen und die sind auch wirklich unglaublich aufgeschlossen und ganz toll. Aber haben uns auch am Anfang gesagt, am Anfang der Zusammenarbeit haben sie gesagt, sie sind eben einfach Lichtjahre voraus. Ja, sie sind da, wo man vielleicht mal hinkommt. Aber das ist ja auch der Sinn von so einem Pilotprojekt. Also auch wir werden Abstriche machen müssen, wenn es dann größer wird oder so. Also man, wie soll ich das sagen? Ich bin mehr so der Mensch für den Beginn, also alles, was jetzt so kommt und wo man dann vielleicht Kompromisse, ich bin kein guter Kompromiss.
Also starten, Zeit ins Rollen bringen, anstoßen mit Engagement und Herzblut und dann gucken, wie sich's entwickelt und so die.
Wobei bei dem Entwickeln, ne?
Ja, bitte.
Bei dem Entwickeln muss man dann eben unglaublich aufpassen. Also man darf dieses, was einen leitet, nie vergessen. Nie vergessen, dass es eben nicht darum geht, jetzt gehen sie dann alle statt ins Heim in Wohngemeinschaften. Dann gibt es vielleicht wieder welche, die sagen, ich fühle mich hier nicht wohl, ja. Ich will nicht mit so vielen Menschen immer sein, ja. Ich will mich mehr zurückziehen und, ne?
Ja, auch so ein bisschen ja, ob Gefahr richtige Wort ist, weiß ich nicht. Aber mir kommt es ein Stück weit so vor, neue Formen, jetzt zum Beispiel wie bei uns, auf Wohngemeinschaften abzuzielen, dass da nicht eine Legitimation auch für die Politik, für die Träger entsteht. So, okay, Heime, ja, haben wir kapiert, wollen wir nimmer, jetzt die WG. Und das ist dann aber auch gut, was denn noch? Ja, sondern auch die WG begreifen als ein, ja, wo gehen junge Leute hin? Entweder für sich alleine mal oder als Pärchen oder die WG, diese drei Geschichten sind es. Ja, bei den Eltern zu bleiben will man ja auch nicht immer und soll man ja nun auch nicht. Und diese drei Formen sind es. Und wenn das Menschen mit Behinderung, gerade auch den mit schwer Mehrfachbehinderung, bei uns sagt man so von der Begrifflichkeit inzwischen mit höherem oder hohem Unterstützungsbedarf, das wäre es doch eigentlich auch denen, das zu eröffnen, diese Option, weil ich denke auch, so erstes eigenständiges Wohnen, ob jetzt allein als Perli oder in der WG, da übt man ja nicht nur Wohnen ein, sondern da macht man, entwickelt sich so ein bisschen einen Lebensentwurf. Wer will ich sein? An welcher Stelle will ich mitspielen? Was habe ich denn für eine Vorstellung von der Welt? Wo sehe ich mich wieder? Und da ist, glaube ich, das eigenständige Wohnen auch eine ganz wichtige Geschichte. Aber ich habe es auch gehört, Ihr Modell in Zürich ist schon auch sowas wie, hat einen Leuchtturmcharakter. Bringt mich jetzt zu unserem Kleinstädtchen Eppenheim. Wir haben da auch die Idee, ein Wohnleuchtturmcharakterprojekt, Hochgott, was für ein Wortungetüm, zu schaffen. Wir sind ja im Moment dabei, schon über die Planungsphase hinaus, eine WG-Wohngemeinschaft, das ist das, was auch jetzt fördermäßig begrifflich angesagt ist, Wohnangebot zu schaffen für junge Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, inklusiv im Rahmen von Neubauprojekt, mitten in diesem Städtchen Eppelheim. Es könnte besser nicht liegen. Da ist alles drumherum, vom Bürgermeister zum Café, Haus der Begegnung, auch die Feuerwehr ist gegenüber. Ja, also ganz, ganz toll. Und auch ein Neubau, wo man natürlich vieles auch jetzt in Bezug auf Barrierefreiheit realisieren kann. All das haben wir da. Und wollen dort natürlich auch, es ist ein ambulant betreutes, bei uns nennt man es betreut, aber ich meine assistiert wäre eigentlich da der richtige Begriff, das wollen wir realisieren und da wollen wir auch von Ihnen lernen, von Ihrem Modellprojekt. Wenn Sie es vielleicht nochmal kurz zusammenfassen könnten, Sie haben es gerade schon dargestellt, von der ersten Idee bis zur Realisierung, was hat so in bislang richtig gut geklappt, wo lagen aber auch heftige Stolpersteine, auf die wir achten mussten. Wenn Sie uns da vielleicht noch mal einen Tipp geben könnten, Frau Arndt.
Also ich finde das wunderbar, so ein Projekt zu gründen in meiner Nähe, meiner Heimat. Also das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Und ich denke, diese Gruppe von Menschen, unser Projekt, wir nennen das komplex behinderte Menschen. Bei uns haben die Menschen, die da jetzt also so modellartig mitmachen, keine in dem Sinn kognitive Einschränkung. Aber sie haben doch entweder durch Sauerstoffmangel oder durch irgendwelche anderen auch noch zusätzliche Behinderungen, also nicht nur eine körperliche auf jeden Fall, aber auch noch vielleicht Meine Tochter zum Beispiel kann ganz schwer verständlich nur sprechen. Jemand anderer, also eigentlich fast alle haben ein bisschen so mit Rechnen oder manche mit Zeitraum, aber eben keine kognitive Beeinträchtigung. Und ich finde das aber ganz toll, wenn wirklich alle Menschen da eingeschlossen werden in diese neuen Lebensformen. Also bei uns ist es natürlich ganz streng Assistenz. Das heißt, die kriegen auch das ganze Geld selber und so weiter. Und das führt eben zu diesen Unterstützungsbedarf im Organisation und Management, den wir leisten. Die Stolpersteine bei uns waren eigentlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dass jetzt mal abgesehen von meiner Tochter, die nie in Institutionen war, hatten die anderen, wie soll man das sagen, ohne die Institutionen zu kränken, aber sie hatten schwere Entwicklungsdefizite. Also sie sind eigentlich in dem Moment, wo sie da in die Freiheit gegangen sind, kam ziemlich klar raus, eine wirklich wilde Pubertät konnte man nicht haben. Die ersten Erwachsenenjahre, wo man eigentlich alles falsch macht, dürfte man auch nicht haben, ja. Und da entsteht, das weiß ja jeder, der so psychologisch jetzt, hat mir das alles angelernt, da entstehen Defizite in der Entwicklung. Und das Interessante war, meine Tochter ist die mit Abstand am schwersten Behinderte von allen und war aber in vielen Punkten viel, viel weiter. Jetzt nicht, weil sie meine Tochter ist, sondern weil sie, die konnte eben ein absolutes Ekel sein in der Pubertät und dann nachher als Junge, die ist mit 19 ausgezogen, mit 19 ausgezogen von zu Hause. Und da hat sie auch so wirklich sich genauso benommen. Also nicht sehr nett oft und so und hat dann war unheimlich stolz so jetzt ne jetzt auf Wiedersehen und macht ihr mal da euer Ding da und sie hat beruflich sich entwickeln können, ne? Dadurch, dass sie auf normale Schulen gegangen ist, hat sie Bildung mitgekriegt, ne? Und plötzlich hat sich das aufgetan, dass da Defizite sind auch im Schulischen, ja, im. Und das war ein Grund, warum ich dieses Arbeitsatelier gegründet habe, weil ich hatte irgendwie Glück, es waren mindestens drei, die künstlerische Interessen hatten. Die konnten die aber nie entwickeln. Die eine Fotografie, der andere wollte Filme machen und Johanna wollte immer schon schreiben und hatte aber auch schon geschrieben ganz lang. Und da habe ich gedacht, darüber müsste man mehr forschen, diese Unterschiede, wir konnten das dann, wir sind zwar begleitet worden von einer Hochschule, aber jetzt dieses Thema wirklich genauer zu untersuchen, uns ist es einfach nur so von den Phänomenen aufgefallen, ja. Also da für vieles war es zu spät. Und das hat uns unheimlich wenig wehgetan, ja. Also,
Erfahrungsdefizite, die da stattgefunden haben, kaum aufzubereiten waren und dann auch später bei der Realisierung eigener Möglichkeit sich gezeigt haben. Ja, nicht mehr ganz so kompliziert.
Ja, also Verhältnis Eltern-Kind zum Beispiel, ne? Also da sind wir, ich musste weggehen, mir sind die Tränen gekommen, als der eine junge Mann, also jung, er war eben schon 35, 36 und kam dann um die Ecke mit seinem Rollstuhl und hat zu mir gesagt, Alleit, heute Abend habe ich meine Eltern zum Essen eingeladen. Meine Eltern kommen zu mir und wir kochen für meine Eltern und hat so gestrahlt, ja. Und ich habe gedacht, endlich mal umgekehrt, ne? Mein Zuhause,
Jetzt
mein,
konnte er seine Eltern einladen.
ja.
Toll.
Oder der andere hat gesagt, ich habe meine Wäsche gewaschen. Das erste Mal selber. Und da haben wir Tränen gelacht, noch Wochen später. Hat gesagt, es ist jetzt alles rosa.
Ja, aber gewaschen. Darf ich halt erst mal fragen, Johanna, schreiben, habe ich rausgehört. Macht sie das professionell? Ich glaube, sie hat auch ein
Sie
Buch.
hat ein Buch veröffentlicht jetzt, ja, ihr erstes Buch.
Sagen Sie
Von
uns noch den
ganz
Titel.
angesehenen Verlag in der Schweiz.
Ja.
Hatte eine Riesenvernissage, wo berühmte Moderator, ein Mo Schweizer Moderator, ein Schweizer Politikmoderator, der schon mal für Johanna eine Lanze gebrochen hat, war da. Und das war richtig, da konnte sie dann endlich ihre Mutter übertrumpfen.
Ja. Also ich
So
brauche sowas
richtig,
nicht.
so. Das war ganz deutlich, ja.
Unabhängig Entschuldigung, bin gerade ins Wort gefallen, aber Frau Arndt, unabhängig jetzt von behindert, nicht von behindert, na, und nicht behindert, wenn man so eine prominente Mutter hat, ist es ja auch gar nicht ganz so leicht, so den eigenen
Nein,
Weg zu
nein.
finden, sich, ich will nicht sagen zu emanzipieren, aber doch ja, zur Selbstfindung zu kommen. Aber sie schreibt jetzt, und das professionell, mögen Sie uns noch verraten, wie ist denn der Titel von diesem Buch, das Johanna geschrieben hat?
Schreiben ist wie fliegen.
Das ist ein poetischer Titel. Schreiben.
Schreiben ist wie fliegen. Und das Foto vorne drauf auf dem Bild, da hat sie ein Hochzeitskleid an. Muss gerade
Ja.
gucken. Ich muss gerade gucken. Ich zeig's mal.
Ach wow. Schön.
Ja. Hat sie ein Hochzeitskleid an und
Vor
sitzt
dem
im Rollstuhl.
Hochzeitskleid. Okay, das sieht ja ganz nett aus. Ja, schön.
Es ist also viel Gedichte, kleine Erzählungen und so. Also es ist schon, aber eben nicht, das war dann das Problem am Anfang. Sie wollte einfach überhaupt nicht autobiografisch schreiben. Und die meisten Zeugnisse, die wir haben, literarischen, sind biografisch von Menschen mit Behinderung. Und Johanna hat dann gesagt, das ist doch total langweilig, mein Leben. Jetzt schreibe ich, und sie schreibt so ganz skurrile, teilweise sehr witzige Texte über alles Mögliche.
Ich glaube, da muss ich mal reingucken. Ja, Frau Arndt, doch nochmal, ich gucke jetzt ein bisschen auf die Uhr, weil wir wollen das gemeinsam miteinander verabredet, nicht zu lange, damit uns unsere später, die Hörer und Hörerinnen, damit die nicht zu viel von haben und sagen, so, jetzt reicht's aber. Trotzdem noch so ein bisschen den Bogen kriegend. Wie sehen Sie denn das? Es gibt ja inzwischen richtig viele Projekte, die zeigen, Sie haben es auch angesprochen, dass Inklusion gelingen kann und Vielfalt bereichernd für alle ist. Wir wissen auch um die fortschrittliche Behindertenrechtskonvention 2008, 2009 verabschiedet, für alle, die unterzeichnet haben. Deutschland, Schweiz gehören Schweiz auch meines Wissens dazu. Werden damit auch verpflichtet, Voraussetzungen für uneingeschränkte Teilhabe in allen Bereichen, gerade auch beim Wohnen, zu schaffen. Trotzdem scheint es in den Köpfen vieler Leute, gerade auch von Politikerinnen und Politikern, noch nicht angekommen zu sein. Oder vielleicht doch, man will aber einfach nicht. Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein?
Wie immer denke ich, es geht um Macht. Und das ist zwar ein bisschen blöd, das so auszusprechen, aber natürlich sind diese gewachsenen Strukturen, da leben, da arbeiten Menschen, haben da ihre Arbeitsplätze, da sind Strukturen entstanden, die kämpfen ums, wir wollen so bleiben, wie wir sind. Und da gibt's dann auch Ausnahmen. Es gibt ja auch ganz tolle Heime, die ganz vorne sind und sagen, wir haben Freude an der Veränderung und so weiter. Aber doch, die sind eher in der, eher weniger. Und ich denke, das ist wie immer, dass es eine wirklich fundamentale Veränderung braucht. Ja, also es ist oder radikal. Radikal ist ja nichts Schlechtes. Also es heißt an den Wurzeln beginnen. Und das heißt eben, wir können nicht das System einfach ändern und machen, was Sie vorhin angesprochen haben. Wieder neue Einschränkungen. Ne? Alle müssen jetzt in die WG oder was eine tolle Lebensform ist, WG, ohne Zweifel. Und ein Riesenfortschritt. Auch das Projekt, was Sie jetzt starten wollen, ist ein Riesenfortschritt. Aber wir müssen immer gucken, unser Name, Leben wie du und ich, stammt von meiner Tochter, als wir einen Namen für den Verein gesucht haben. Hat sie gesagt, jetzt hört doch mal auf mit dem ganzen Käse, mit dieser Inklusion und Integration. Hat sie wirklich so gesagt,
Ja.
was wollen wir? Wir wollen leben wie du und ich. Und dann haben wir gesagt, Bingo, das ist es, ja, das ist
Ja,
der
der
Name.
Sache.
Und jetzt muss man eigentlich sich immer ganz radikal fragen, ist das wie du und ich?
Das ist
Ja?
der Maßstab, an dem
Ist
sich.
das wirklich wie du und ich? Ja?
Kann ich gut
Also
mitgehen.
zum Beispiel wird hier in der Schweiz diskutiert, jetzt sind die Leute bevorteilt, die mit Assistenz leben. Das geht ja auch nicht, sagen dann die irgendwelche Träger oder normale Bürger. Und dann frage ich mich immer, ja, was heißt denn hier bevorteilt? Ja, also mit was vergleichen wir das? Und wir müssen es vergleichen mit uns. Und wir sind auch total verschieden. Die einen, ja, wir haben ganz viele, und es gibt auch Menschen, die bleiben immer bei ihren Eltern. Keine Ahnung warum, aber es gibt's auch. Also, da haben wir auch nicht das Recht zu sagen, das geht nicht, ja.
Aber das Angebot und die Optionen und die Entwicklungsmöglichkeiten bereitzustellen, das
Das
wäre
haben wir die
absolut.
Pflicht, finde ich. Die Möglichkeiten bereitzustellen, ja, für ganz verschiedene Formen zu leben, mit oder ohne Behinderung.
Frau Arndt, Sie hatten ja auch als Schauspielerin immer den Anspruch, mitzureden, Rollen mitzuentwickeln, haben es eingangs schon erwähnt, wollten nie nur, so habe ich das im Interview von Ihnen rausgehört, nie nur Sprechpuppe von Regisseuren und Regisseuren sein. Beim anderen Interview haben Sie sich selbst als Grenzgängerin bezeichnet. Kommt das bei Ihrer heutigen Arbeit immer noch so durch, Grenzgängerin zu sein im Sinne von Grenzen verschieben oder auch Grenzen erstmal nicht anerkennen, darüber hinauszugehen, auch Ausgrenzungen entgegenzuwirken? Ist das noch ja, wenn ich das so sage, ein Muster bei Ihnen?
Das bin ja, denke ich schon. Bei der jetzigen Arbeit ist es so, ich habe ja zwei Kollegen in der Projektleitung, die kommen wirklich, die sind hoch, also wirklich sehr qualifiziert im Sozialen. Auch unterschiedlich, der Mann, der André Ettel, und die Frau, die Jennifer Zuber. Aber ich bin ja sozusagen ganz quer. Ich komme von der, also ganz eindeutig aus dem Kulturbetrieb, ja. Und was ich aber gemerkt habe, was vielleicht noch wichtiger ist, also in der Kunst und gerade auch in der Schauspielerei, kann man gewisse Dinge gar nicht darstellen, wenn man nicht Grenzen überschreitet. Ja? Also es ist eine Qualität von sehr guten Schauspielern, ist das einfach. Ja? Jetzt im Sozialen habe ich bemerkt, dass Menschen, die wirklich im Sozialen sehr aktiv sind, die brennen oft sehr aus. Ja, also die jetzt diese Berufe haben. Und ohne dass ich das wusste, habe ich das Gegenelement in das Projekt gebracht. Also unsere ganzen Veranstaltungen sind künstlerisch. Unser großer Kongress war durchwebt mit Kunst und Kultur. Und ich habe beobachtet, dass das diesen Stress reduziert bei den Mitarbeitern, die wir jetzt haben, bei den da blüht was in jedem Menschen, was gerne kreativ ist, ja, in jedem, ja. Und wenn sie dann mal sowas mitmachen können, Szenen spielen oder Musik machen oder so, dann geht diese starke Belastung, die auf Menschen ruht, die wirklich soziale Berufe ergreifen, ja, die kriegt da so ein Gegengewicht. So, ich kann es jetzt nur so ausdrücken, ja, also.
Es war ganz gut rauszuhören. Es ist ein Gegengewicht gegen Burnout-Risiken. Ja,
Genau,
wenn wir
genau.
schon bei den Begrifflichkeiten, es ist auch resilienzfördernd, die Widerstandskräfte fördernd. Und wo Sie das so gesagt haben, die Verbindung Kunst mit Ihren Modellen, Aktionen. Wir hatten ja vor Jahren ein wunderschönes Musical, Will Cherica, will es jetzt nicht weiter vertiefen. War nicht Broadway, aber eine ganz, ganz glaubwürdige Geschichte. Und ist auch eine Sache, die wir hier bei unserer Projektgruppe in Eppelheim ein bisschen weiter verfolgen wollen, da mehr zusammenzubringen. Ja.
Ist wichtig, ja.
Wichtige Geschichte, weil es auch berührt, ohne tüdelig zu sein, finde ich.
Nein.
Verstand, das gehört schon
Ja,
irgendwo
man
an.
darf dann lachen, ne? Man darf lachen und es sind Menschen mit Behinderung im Raum. Und das ist ja auch so ein bisschen, ja, ne? Das hat sich schon sehr geändert. Aber man darf dann auch lachen und man darf Witze machen, auch über sich selbst und so.
Das
Und das
darf man sich dann auch erlauben, nicht?
ja, und das ist doch sehr entspannt, oder?
Tolle Geschichte. Also mir fällt da ein, der Professor Rosa, ist ein Soziologe, glaube, der hat immerhin ganz schön viel Einfluss. Der hat mal gesagt, wenn bei Freudentränen vor lauter Lachen, ja, mit diesem Glücksmoment, da verflüssigen sich die Weltdinge, das Weltgeschehen, ja, da geht es, das löst sich das auf und man kriegt einen ganz anderen Draht und eine Verbindung zu dem, was ansteht. Ja.
Und gerade heute, gerade jetzt, ne, wo so viel Angst geschürt wird auch und so viel, die Menschen brauchen wieder Zuversicht und Optimismus auch auf eine gewisse Weise. Also deswegen sind so Projekte wie ihr es auch, da geht was nach vorne, da geht was, da
Schön,
öffnet
dass
sich
Sie
was
das sagen.
und das braucht man.
Ja,
Ich glaube
unbedingt.
gerade jetzt, ja.
Unbedingt, unbedingt. Frau Arndt, jetzt haben wir wirklich viele spannende, auch schon ganz bunte Themen angesprochen. Ich würde gerne zu gleich zwei, ehrlich gesagt, Schlussfragen an Sie kommen, aber natürlich zuvor Sie fragen. Vielleicht möchten Sie gerne noch einen Hinweis, eine Bemerkung machen zu unserem Kernthema, das ich vergessen habe oder zu kurz gekommen ist.
Nein, ich habe
Ich
selten so schöne Fragen gehabt.
habe schöne Fragen gehabt. Oh je,
Ja,
mach.
ich habe selten so schöne, so
Also,
genaue Fragen gehört zu diesem Thema wie heute.
mach mich ganz verlegen.
Danke.
Aber ich traue mich jetzt trotzdem
Danke.
auf zwei, vielleicht interessant freche Schlussfragen.
Ja,
Darf ich?
ich
Frau Hahn,
weiß es noch nicht.
Sie können ja immer sagen, nö, es ist aber gut. Ich glaube, Frau Arndt, bei in der Schweiz heißen die Minister Rätin oder Rat. Ja, so ist es richtig so, Bundesrat. Ne? Und jetzt nehmen wir mal an,
Teil,
dann gibt es die Möglichkeit, entweder Bundesrätin für Soziales oder Bundesrätin für Kulturelles zu werden. Für was entscheiden Sie sich?
ja.
Besonders der erste Teil der Frage.
Ja,
Richtung Soziales.
ich glaube, ich würde mich für Kulturelles entscheiden, aber was ich tue, ist eigentlich, dass ich diese beiden Bereiche ständig zusammenbringe. Aber gut,
Das
wenn
führt
man
zur
sich
Nachfrage.
entscheiden müsste, ja.
Das führt zur Nachfrage. Also nehmen wir an, Sie sind einen Tag lang
Kultur.
Bundesrätin für Kulturelles. Was ist Ihre erste Entscheidung? Was setzen Sie als erstes durch? Sie haben volle Gestaltungsgewalt.
Ich würde das fortführen, was ich so klein in unserem Projekt angefangen habe, dass Menschen mit Behinderung ihre wirklich künstlerischen Talente entfalten können und auch wirklich ausbilden können, also dass sie zu diesen Ausbildungsstätten zugelassen werden und dass das Potenzial, was sie haben, und das ist groß, viel größer als wir denken, einfließt in die Gesellschaft. Dass wir davon was haben. Wir haben nämlich was davon.
Also wenn man so will, Soziales und Kulturelles zusammenzubringen, ja,
Absolut,
zu
ja.
harmonisieren, um Neues entstehen zu lassen.
Ja.
Vielen Dank. Aber jetzt noch eine Schlussfrage. Eine Schlussfrage. Frau Arndt, wie müsste eine Rolle daherkommen, damit wir sie wieder im Film erleben können? Oh je, was für eine
Ich
Frage.
mache ja ab und zu noch Sachen und krieg
Ja.
sehr, ja, ich habe jetzt als letztes in der Schweiz so eine, eigentlich so eine aus dem Schweizer Geldadel, aber alter Adel gespielt, so eine ganz wahnsinnige. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Es war so ein Film von einem jungen Filmemacher und er war eben Fan von mir und hat dann gefragt, ob ich das nicht machen könnte und so. Also so Rollen, wie die ich einfach noch nicht gespielt habe, die so, aber ich bin da nicht so, ich empfinde nicht so einen wahnsinnigen Verlust, wie die meisten Menschen denken, dass ich es müsste, ja. Also meine Karriere ist so rund und so, aber ich spiele gerne und von daher, wenn da jemand
Theater
kommt,
machen Sie ja, glaube ich, auch noch, oder?
ja. Ja, mache ich auch noch ab und zu oder Lesungen. Aber wenn jemand eine tolle Rolle hätte, ja. Aber es ist nicht so, dass ich da irgendwo hinterher, ja. Und wenn, dann sind es so
Das sind
diese
skurrile Geschichten.
Buchstaben, ja, und nicht irgendwie so eine alte, weiß nicht was. Ja.
Muss auch nicht sein. Okay, ja. Jetzt haben wir uns bisschen Zeit gegeben, uns zu unterhalten zum sehr ernsten Thema, Kernthema Inklusion und Selbstbestimmung. Aber ich glaube, war auch eine Portion Schmunzeln und Heiterkeit mit dabei, weil es nämlich auch mit dazugehört, das öffnet, das weitet. Ja, mir bleibt an der Stelle jetzt nichts weiter als zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Arndt, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir ins Podcast-Gespräch zu gehen. Fand es ganz klasse, viele Anregungen. Ich habe nebenbei zwei, drei Notizen mir gemacht. Ganz herzlichen Dank. War mir eine Freude. Und vielleicht gibt es ja irgendwann eine Möglichkeit für eine Veranstaltung in Heidelberg, in der es uns gelingt, oder Eppelheim, jetzt sage ich schon Heidelberg, da sehen wir einfach mit ein, die Heidelberger, in der es uns gelingt, Soziales, Inklusion, Selbstbestimmung mit Kunst in Verbindung zu bringen. Also nochmal ganz Dank an Sie, liebe Frau Adlai-Arndt.
Danke Ihnen, danke Ihnen.